Ja, liebe Gemeinde, wir nähern uns dem Dezember. Morgen ist der 1. Dezember, heute ist der 1. Advent. Und der Sven hat es vorhin auch schon in der Ankündigung auch gesagt, dass als wir Kinder waren, da kam es uns so vor, als würde diese Zeit zu Weihnachten her unendlich langsam sein. Also es dauerte so lange, bis Weihnachten ist, wir konnten es kaum eigentlich erwarten, bis diese Zeit kommt. Und wir haben sie ersehnt, weil wir so viel Positives damit verbinden. Und wir freuen uns jetzt auch als Eltern, denke ich, dass die Kinder das in ähnlicher Weise erleben und hoffen, dass wir sie auch auf das Wesentliche vorbereiten, was Weihnachten bedeutet, warum wir uns freuen auf die Ankunft Jesu. Weil je älter wir werden, desto mehr fragen wir uns, wo ist das Jahr eigentlich geblieben und was haben wir erreicht in diesem Jahr. Und auch schon lange vor der Erfindung beziehungsweise von der Definition von Einsteins Relativitätstheorie hatte man gesagt, Zeit ist relativ und je mehr Vergangenheit wir hinter uns haben, umso schneller eilen wir der Zukunft entgegen. So fühlt es sich zumindest an. Und diese Tage, denke ich, sind gute Momente, um auch über unsere Zukunft auch nachzudenken. Nicht über die Weihnachtspläne oder über die Neujahrspläne, das machen wir, denke ich, sowieso, dass wir uns Ziele setzen und Pläne haben, sondern über unsere Zukunft, über die wir eigentlich ungerne sprechen, über unsere eigene, persönliche, endgültige Zukunft. Und das große Wort dafür ist Eschatologie, das haben wir schon mal gehört, die Lehre von den letzten Dingen. Und die Theologen unterteilen dort von allgemeiner und persönlicher Eschatologie. Die allgemeine ist dort, was mit der ganzen Welt passiert, dem ganzen Kosmos, dem Universum. Und die persönliche Eschatologie, was mit uns selbst am Lebensende passiert. Über das Letztere wollen wir heute nachdenken. Ich weiß nicht, wann diese Gliederung entstand, wahrscheinlich im Mittelalter, aber Christen dachten oft in vier Teilen über diese persönliche Eschatologie. Und in manchen Traditionen war es so früher, dass diese vier Teile auch Bestandteil der vier Sonntage in Advent waren. Also an jedem Sonntag wurde ein Teil dieser vier Punkte dort genannt. Zur Vorbereitung auf das Heil in Christus und der Freude in Christus. Heute wird das vielleicht einige stören, wenn wir das machen würden. Und der Prediger würde dann so die Weihnachtsstimmung ein bisschen verderben, weil er ausgerechnet in dieser Adventszeit so schwere Themen bringt. Aber vielleicht sagt das mehr über uns aus als über die frühere Generation. Vielleicht wollen wir nicht so ganz ernsthaft sein in dieser Adventszeit. Aber so eine Betrachtung, denke ich, hilft uns mehr zur Ehre Gottes zu leben, uns auf ihn auszurichten. Und diese vier Dinge, über die wir heute reden wollen, ein bisschen kompakter, ist der Tod, Gericht, Himmel und Hölle. Schon die Worte lassen uns so ein bisschen erschrecken, ne? Weil man diesen Themen eigentlich gerne ausweicht, nicht so gerne hört. Vor allen Dingen drei von diesen vier Themen können unangenehme Gefühle in uns wecken. Vielleicht sagen wir, dass es früher so die Tradition war, dass die Leute darüber geredet, gepredigt haben, weil der Tod auch noch präsenter für diese Menschen war. Und das stimmt zum Teil. Ne? Menschen starben zu Hause oftmals, nicht in Krankenhäusern, oft bei vollem Bewusstsein, ohne Schmerzmittel wie heute und mit der Familie um sich. Somit war der Tod auch was sehr Präsentes für die Menschen um sich herum. Aber die Sterberate selbst ist kein Unterschied zu früher und zu heute. Ist immer noch 100%. Aber darum ging es nicht allein, sondern wegen der Häufigkeit, mit der Bibel über diese Themen spricht. Und es gab noch einen anderen biblischen Grund. Unsere Sicht auf die Zukunft formt unser Leben. Unsere Sicht auf die Zukunft formt unser Leben. Wer über letzte Dinge nachdenkt, wird ernster im Glauben. Denn das Leben ist kurz und die Ewigkeit ist lang. Wer viel nachdenkt über Tod, Gericht, Himmel und Hölle, wird freier von unserer Sucht nach dem Sichtbaren. Unser Blick richtet sich dann auf das Unsichtbare, Ewige. nicht durch das Mikroskop dieses Daseins, sondern durch das Teleskop des Jenseits, dass wir auf das Ferne blicken, was auf uns wartet. Und diese vier letzten Dinge machen uns zu Christen mit einer Ewigkeitsperspektive. C.S. Lewis hat dazu einmal gesagt, die Christen, die die Welt am meisten prägten, sind die, die am meisten an die kommende denken. Die Christen, die die Welt am meisten prägten, sind die, die am meisten an die kommende denken. Und so wollen wir uns mit dem ersten Teil beschäftigen, und zwar dem Tod. Über dieses Thema bleiben die meisten von uns oft nicht lange stehen oder wollen es vielleicht nicht. Vielleicht wird man dazu gedrängt durch einen Anwalt oder durch einen Finanzberater. Bei mir war es jetzt vor ein paar Wochen so, dass ich da mit dem Leo Philipp aus der Gemeinde in Gießen, der es ja hauptberuflich macht, so eine Beratung gemacht habe und er mir empfohlen hatte, weil ich darüber noch nicht nachgedacht habe, eine Lebensversicherung zu machen. Also dass im Falle eines plötzlich auffallenden Todes zu früh, dass es eine finanzielle Absicherung gibt für die zurückbleibende Familie. Und ich habe halt gemerkt, dass das ist jetzt nichts, worüber ich gerne nachgedacht habe, ja. Aber also die Argumente, die er mir gebracht hat, auch aus christlicher Sicht, haben Sinn gemacht und haben mich auch überzeugt. Und aber ich musste mich zwangsläufig damit auseinandersetzen und fand das gut, die Vorbereitung dann darauf. Aber es gibt auch noch nachvollziehbare Gründe, warum wir eher auch nicht darüber nachdenken wollen. Warum? Vor allem, weil wir nicht sterben wollen. Ja? Wer möchte von uns sterben? Keiner möchte von uns sterben. Wir lieben das Leben. Wir lieben die Menschen, die Gott in unser Leben gegeben hat. Und das Leben selbst ist ein erstaunliches Geschenk Gottes. Wir haben es nicht gewählt, also wir haben uns nicht entschieden zu leben, weil wir nicht existiert haben, kein Bewusstsein hatten. Und wir haben zu dem Beginn davon auch nichts beigetragen. Selbst unsere Eltern wussten nicht, wen sie bekommen und wer wir sein werden. Sie haben sich auch nicht entschieden, dass genau wir in die Welt gekommen sind, zwar Gott, der uns das Leben geschenkt hat. Aber wir lieben es zu leben. Und als Christen lieben wir die Welt, in der wir leben, weil es Gottes Schöpfung ist. Wir sehen auch Menschen, die durch große Schmerzen, Mangel und Leid gehen. Und dennoch lieben sie das Leben, weil sie den Herrn lieben und weil sie die Welt lieben, die er gemacht hat. Und was auch faszinierend ist, ist, dass Menschen, die doch durchaus ein Leben führen, wo man meint, das sollte Gott nicht segnen und eher auch unsympathisch sind, dennoch das Privileg der allgemeinen Gnade Gottes haben, dass sie das Leben genießen dürfen, was Gott ihnen gegeben hat. Wir haben eine natürliche Liebe zur Welt. Familie, Freunde bedeuten uns sehr viel. Wir wollen sie nicht verlieren. Wir sind gemacht, um das Leben zu lieben, nicht es zu hassen. Wenn wir das Leben nicht mehr lieben, dann ist irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten, sowohl im Körper vielleicht oder auch psychisch oder so. Ne? Es gibt ja Menschen, die lebensmüde sind, bewusst. Das ist dann auch eine Art, etwas, wie Gott es sich nicht vorgestellt hat. Der Mensch sollte das Leben lieben. Denn der Tod gehört laut der Bibel nicht zu der ursprünglichen Ordnung Gottes. Er ist ein Feind und kein natürlicher Teil. Manchmal lesen wir oder hören wir in den Nachrichten, dass eine Person XY, vielleicht eine bekannte Person, eines natürlichen Todes gestorben ist. Aber laut der Bibel gibt es das nicht. Der Tod selbst ist unnatürlich. Er zerstört Gottes Ordnung. Der Tod zerstört das Leben, das Gott geschaffen hat. Und deshalb hassen wir ihn, den Tod. Wir wollen eine Stelle dazu lesen, Römer 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Die Sünde ist der Stachel des Todes, der Stachel, der unseren sterblichen Körper vergiftet. Wir wurden herrlich geschaffen aus Staub mit dem lebenspendenden Atem Gottes als sein Ebenbild. Aber durch die Sünde ist es wie ein tödliches Gift. Und dieses Gift breitet sich in jedem Teil unseres physischen Körpers auch aus. Umso älter wir werden, merken wir, der Tod greift nach uns. Und am Ende zerfallen wir zu Staub zurück. Wer das Leben liebt und den Tod biblisch versteht, hasst ihn für das, was er ist und was er tut. Wir werden sterben. Unsere Körper zerfallen und die Zukunft für unsere Leiber sieht düster aus. Für den Ungläubigen ist diese Tatsachenrealität noch düsterer. Wer sagt, ich liebe das Leben, aber ich fürchte den Tod nicht, täuscht sich selbst. Wie wunderbar aber, wenn das Evangelium auf die Bühne tritt. Die Botschaft von Hoffnung, Glauben und Liebe. Die Furcht vor dem Tod hält viele in einer Art lebenslangen Sklaverei. Wir lesen davon im Hebräer 2, Vers 15. Und alle diejenigen Befreite, also Jesus Christus, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Gesegnet ist der Tag, an dem Jesu dem Tod den Stachel nahm. Gesegnet der Tag, an dem seine Auferstehung den Tod besiegte. Und gesegnet ist der Tag, an dem er wiederkommt. Wo es dann in Offenbarung 20, Vers 14 heißt, der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Deshalb wird für Gläubige der Tod, der unser Feind ist, auch zum Eingang in das ewige Leben mit Christus. Denn er hat den Tod besiegt. Und wir können uns irgendwann auch mal fragen, ja, wenn er den Tod besiegt hat, warum müssen wir denn überhaupt noch sterben als Christen? Warum kann er uns nicht auf irgendeine andere Art und Weise zu sich holen? Und es können dort vier Gründe sein. Erstens, um von der sündigen Natur vollständig befreit zu werden, ja, auch diese Tatsache allein, also von los zu sein von einem Leib, der nicht in der Lage ist, Gott in vollkommener Weise zu erkennen und ihm zu gehorchen, sich zu freuen vollkommen in seiner Gegenwart, davon los zu sein. Ne? Zweitens, damit Tugenden wie Glaube, Geduld, Liebe in der Todesstunde geprüft und verherrlicht werden. Drittens, weil der jetzige Leib, den wir jetzt haben, ungeeignet ist für den Himmel. Und viertens, weil alle Gläubige gemeinsam mit auferstehen sollen, zur Ehre Christi. Sven hat es vorhin vorgelesen, Psalm 90, Vers 12. Was soll dieses Nachdenken über unsere Sterblichkeit, über den Tod bewirken? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Zweiter Punkt, wollen wir über das Gericht nachdenken. Der zentrale Vers dazu, der sowohl den Tod als auch das Gericht mit verbindet, ist Hebräer 9, Vers 27. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal gehört haben, wenn wir mit Leuten über den Glauben geredet haben, dass sie sagen, ich glaube nicht an das Gericht. Kann sein, Jean-Louis, dass er es mehrmals schon mitbekommen hat, wenn er draußen auf der Straße mit Leuten geredet hat. Ich glaube da nicht dran, glaube nicht an das Gericht. Ja, die Bibel hat das schon, also bevor uns Psychologen heute sagen, hat die Bibel es schon vorher gesagt, dass Menschen in der Lage dazu sind, sich Dinge einzureden, von denen sie eigentlich wissen, dass sie wahr sind. Im Römerbrief Kapitel 1, die Verse 18 bis 32, redet Paulus davon, dass jeder Mensch Gott eigentlich kennt. Also auch das Gericht. Aber Sünder unterdrücken diese Wahrheit. Sie halten es unten drunter. Sie verdrängen sie und schließlich leugnen sie sie. Doch so sehr man es unterdrückt, ganz los wird man diese Wahrheit nicht, weil auch der Tod ein unvermeidlicher Prediger ist. Was ist Gottes Gericht? Wenn Gott der Richter der Welt ist, dann sollten wir wissen, wie er richtet. Wie wird Gott die Welt richten? Wie wird er uns richten? Gottes Wort lässt uns dort nicht im Dunkeln. Wir wollen einige Passagen auch nochmal aus dem Römerbrief uns anschauen. Römer Kapitel 2, die Verse 1 bis 16. Wir wollen nicht die ganzen Passagen dort lesen, sondern einige Verse, wo Paulus dort sehr ausführlich auch über Gottes Gericht redet und die einzelnen Facetten, die die mit Gottes Gericht zu tun haben. Wir wollen uns dort 7 Aussagen über das Gericht Gottes anschauen. Erstens, es ist gerecht. Gottes Gericht ist gerecht. Vers 2. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Von den Sünden, die er vorher erzählt hat, wo wir alle zugehören. Vers 5. Für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Zweitens, es richtet sich nach dem, was wir getan haben. Also Gottes Gericht ist gerecht. Es richtet sich nach dem, was wir getan haben. Vers 6, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Oder 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat. Es sei gut oder böse. Und dazu gehören nicht nur das, was wir öffentlich tun, was jeder sieht. Dazu gehören geheime Sünden, auch unausgesprochene Gedanken und verborgene Begierden, Versäumnisse des Guten, Unterlassungssünden, etwa unterlassene Barmherzigkeit, ungenützte Talente und Gaben. Wir hätten die Möglichkeit, Gott zu dienen in einer Weise und tun es nicht, vergraben die Talente. Jakobus 4, Vers 17, wer nun Gutes zu tun weiß und tut es nicht, für den ist es Sünde. Matthäus 25, Vers 42, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Die Sünden der Jugend und auch die Sünden des Alters, die wir gerne vergessen, die hinter uns liegen, aus der Vergangenheit, vor Gott sind sie präsent und sie sind alle aufgeschrieben. Sünden in Worten, auch scheinbar kleine und unbedachte Worte. Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Drittens. Zweitens, es richtet sich nach dem, was wir getan haben. Drittens, es ist unparteiisch. Vers 11, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Vor ihm wird es nicht etwas geben, weißt du nicht, wer ich bin? Ja, also denke, dass das auch eher dann auf höher gestellte Leute dann zutrifft, die sich auf ihre Stellung etwas ausmachen und meinen, dadurch Vorteile zu haben. Gott ist unparteiisch. Viertens, es ist durchdringend. Gott erkennt den Unterschied zwischen unserem Lippenbekenntnis und echtem Glauben. Gott prüft, ob wir Dinge zu Gottes Ehre tun oder ob wir unsere eigene suchen, aus nichtigem Ehrgeiz. Der Maßstab ist nicht, wie andere uns sahen, sondern wie Gott unser Herz sah. Offenbarung 1, Vers 14, seine Augen waren wie eine Feuerflamme, durchdringend, alles offenbarend. Wieder Psalm 90, Vers 8, du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Es ist durchdringend, sein Gericht. Fünftens, auch das Licht, das ein Mensch hatte, wird berücksichtigt. Auch ohne das Gesetz. Menschen, die nicht das Gesetz Gottes kannten, Jesus nicht kannten, weil der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist und Gottes Gesetz in sein Herz geschrieben ist. Und wie Paulus sagt, durch das Nachdenken und das über die Werke, die geschaffen wurden, wir Gott erkennen können. Ausreichend erkennen können, dass wir wissen, dass Gott gerecht ist und dass er richten wird. Wir sind ausreichend informiert als seine Ebenbilder, egal wo wir geboren sind. Das heißt aber auch gleichzeitig, je mehr Erkenntnis wir haben, desto größer wird unsere Verantwortung. Das ist etwas, was mir eine lange Zeit sehr viel Sorge bereitet hat. Gerade in unserer Zeit, wo wir überflutet werden mit Informationen, auch in christlichen Kreisen, guten Sachen. Und wir gewöhnt sind an so eine Art, dass wir adipös werden in unserem Denken, was das betrifft. Also wir zu viel konsumieren. Gar nicht mehr diesen Prozess von, ich höre, ich habe die Verantwortung, darüber nachzudenken und auch irgendwie zu schauen, dass ich das umsetze. Und das bereitet mir manchmal Sorgen, muss ich ehrlich sagen, weil Gott uns auch beurteilen wird nach dem Licht, was wir haben. Die Gläubigen. Je mehr Erkenntnis, desto größer die Verantwortung. Sechstens, der Standard ist Jesus Christus, in dem wir gemessen werden. Vers 16. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Und dort wird es nicht geben, du verstehst uns nicht als Menschen. Was für Probleme wir hatten. Und wie wir als Menschen geneigt sind. Christus war Mensch und er lebte als Mensch. Und deswegen sagt so der Hebräerbrief, hat er Mitleid mit uns in unseren Versuchungen, weil er uns versteht. Wir können niemals zu ihm sagen, er versteht uns nicht. Und er richtet von einem Maßstab, von irgendeinem Elfenbeinturm, einem hohen Ross, sondern er ist selber Mensch gewesen und ist Mensch, wird uns als Mensch richten im Himmel. Apostelgeschichte 17, Vers 31, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hatte. Was ist das Ergebnis daraus? Siebtens, Ehre und Herrlichkeit für die, welche Christus angehören. Zorn und Wut für die, welche ihn abgelehnt haben. Das sind ernüchternde Worte, oder? Und es ist dort, umso mehr man darüber nachdenkt, umso törichter wirkt es für einen. Ich weiß, dass du deinen Sohn geschickt hast, aber ich habe meinen eigenen Weg gefunden, erlöst zu werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12, kein anderer Name, durch den wir gerettet werden müssen. Wenn Gottes Sohn sterben musste, wer sind wir, dass wir meinen, selbst bestehen zu können? Das Gericht Gottes, ein tiefes, ernstes Thema. Aber wollen wir Gott danken, dass er einen Weg zur Vergebung der Sünden geschaffen hat. Das dritte Thema, der Himmel. Nach jetzt zwei, sag ich mal, schweren Betrachtungen gibt es endlich ein bisschen Erleichterung. Die Wolken lichten sich, die Sonne scheint, die Herrlichkeit tritt hervor. Der Himmel ist jetzt das Thema. Und wer will denn eigentlich nicht in den Himmel? Die Frage ist eigentlich tiefgreifender, als wir denken. Wenn wir uns vorstellen, wenn es ein Interview mal gibt auf der Straße oder irgendwo, Leute gefragt werden, wie stellen Sie sich den Himmel vor? Was denkt ihr, würden die Leute sagen? Denkt mal einen Moment nach. Was denkt ihr, würden die Leute sagen? Wie wird es im Himmel sein? Ich denke, sie werden viele Sachen sagen. Oft wahrscheinlich auch, ich werde meine toten Verwandten oder Freunde wiedersehen, ne? Oder anderes. Keinen Schmerz mehr haben. Weil wenn man Menschen, die nicht in Christus sind, fragt. Aber was auffällig sein wird, worin sie sich einig sein werden, dass kein einziges Wort erwähnt wird von Gottes Gegenwart. Und das erinnert uns an den Psalmisten, wenn er sagt, Gott ist nicht in ihren Gedanken. Wer ohne Gott leben will, stellt sich auch einen Himmel ohne Gott vor. Wer jetzt kein Leben mit Gott will, der will auch kein ewiges Leben mit Gott im Himmel haben. Und dann sollten wir uns fragen, warum glauben wir, dass der Tod diese Neigung ändern würde? Ja, oftmals haben wir kurz bevor der Mensch stirbt, so irgendwie auf einmal hat er ein Empfinden für Gott und seine Gegenwart und will dann dort sein. Also warum glauben Menschen, der Tod ändere diese Neigung? Das tut er nicht. Wer Gott nicht wollte, will ihn auch danach nicht. Und das ist ein tragischer Irrtum. Wer ohne Gott lebt, wird auch ohne Gott sterben. Aber was bedeutet der Himmel für jemanden, der mit Gott lebt, der in Christus ist? Letztlich heißt es, Gottes Gegenwart zu erleben. So wie wir sie hier nur erahnen können. Gottes Gegenwart erleben. Es ist die Realität aus dem, was Johannes in der Offenbarung, Kapitel 4 und 5, nur in Bildern und Symbolen beschreibt. Darum ist die Kernbotschaft der Offenbarung grundsätzlich leicht zu verstehen, auch wenn manche Details sehr geheimnisvoll sind und schwierig sind. Der Himmel ist der Ort, wo Gott in Herrlichkeit regiert. Jesus als Löwe und geschlachtetes Lamm erscheint. Die Gegenwart des Geistes, wie lebendiges, erfrischendes Wasser ist und himmlische Wesen, die Loblieder anführen. Das sind Symbole, Bilder, die Johannes uns vormalt. Aber die Realität wird viel größer sein. Wir können uns das in ähnlicher Weise vergleichen wie mit den Schattenbildern aus dem Alten Testament, die in Christus vollständig geworden sind. So auch jetzt die Schattenbilder und Bilder, die wir über den Himmel bekommen, die Realität wird über die Maßen herrlicher sein, sodass wir uns nicht vorstellen können. Es hatte mal jemand gesagt, dass er einen Traum hatte, wo er geträumt hatte, dass er gestorben ist und in den Himmel gekommen ist. Und er dann gesehen hat, wie all seine gestorbenen Freunde, die gläubig waren, zu ihm gekommen sind, ihn begrüßt haben. Und er sich an eines erinnern konnte, wie er, sag ich mal, seine Freunde und so die anderen so zur Seite geschoben hat und gucken wollte, wo ist Gott, wo ist Jesus. Ihn zu sehen. Lasst mich zu Jesus, ich will Jesus sehen. Psalm 17, Vers 15. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Zwei Fragen dazu noch. Wann kommen denn die Christen in den Himmel? Antwort: sofort nach dem Tod. Zweitens: erkennen wir dort einander, kennen wir uns untereinander, wenn wir in den Himmel kommen? Ja. Weil Jesus werden wir auch erkennen. Somit denke ich auch, dass wir unsere Freunde auch erkennen werden, unsere Geschwister. Aber vielleicht dauert es erstmal ein bisschen, weil wir dann nochmal einen zweiten Blick auf die Person treffen, sehen müssen und sagen, bist du das? Ja? Das ist herrlich. Wie wir sein werden, wenn wir verwandelt werden mit unserem unsterblichen Leib. Und ich denke, Es wird uns auch mehr helfen, hier in dieser Zeit uns in Liebe zu begegnen, wenn uns das deutlicher wird, wenn wir die andere Person sehen als eine Person, die einmal verherrlicht sein wird im Himmel und in denen der Geist Gottes entschieden hat zu wohnen. Und all das erwartet die, die Jesus Christus vertrauen. Kommen wir zum letzten Abschnitt und Punkt, die Hölle. Viele würden Himmel und Hölle jetzt lieber eigentlich tauschen wollen. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir bei dieser traditionellen Reihenfolge bleiben. Tod, Gericht, Himmel und Hölle. Weil wir dort auch Jesus seine Art sehen, wie er auch in den Sendschreiben seine Mahnung ausgewiesen hat, indem er am Ende die Warnung noch gestellt hat. Wir drehen das oftmals um. Wir wollen erst das Schlechte, dann das Gute hören, damit wir das Schlechte vergessen mit dem Guten, was gesagt wird. Ja? Aber es ist gut, wenn wir zurückgelassen werden mit diesem Schweren, um vorbereitet zu werden für die Adventszeit. Wir warten auf den Erlöser. Erlösung erwarten wir nicht, wenn wir nicht merken, dass wir verloren sind und ein Gericht fürchten. Und wir haben keine Freude über diesen Erlöser, wenn wir nicht merken, von wovon er uns gerettet hat. Darum ist es wichtig, darüber nachzudenken. Sie hat viel geliebt, weil ihr viel vergeben wurde. Wir lieben nicht viel, weil wir nicht merken, wie viel uns vergeben wurde und wovor wir gerettet werden. Wir wissen wenig über den Himmel, aber eigentlich auch noch weniger über die Hölle. Menschen sagen das oft, ne, dass wir nicht so viel über den Himmel wissen, aber so ganz stimmt das nicht. Wir haben ihn zwar nicht erlebt, aber die Bibel sagt doch viel darüber. Über die Hölle wissen wir aber auch tatsächlich noch weniger. Dennoch spricht die Bibel viel darüber. Und eins ist interessant, dass Jesus am häufigsten über die Hölle spricht. Und wenn wir schauen wollen, wer der liebevollste, barmherzigste, die barmherzigste Person in der Bibel ist, dann ist es der Herr Jesus. Und wenn er sich entscheidet, am meisten über dieses Thema zu reden, dann ist es nicht lieblos oder unbarmherzig, darüber zu sprechen, sondern es ist Ausdruck der Liebe. Ich hatte gehört davon, dass in einer britischen Königsfamilie einer von den Familienmitgliedern einen anglikanischen Geistlichen mal gefragt hätte, ob es eine Hölle gäbe. Und der Geistliche antwortete dann, ja, die Bibel sagt es, Jesus lehrte es und die Lehren der Kirche bestätigen es. Und dann war die Reaktion dieser Person, und warum in Gottes Namen erzählen Sie uns nicht davon? Was ist die Hölle? Die Bibel gibt uns Bilder. Die Bibel definiert die Hölle nicht mit philosophischen Begriffen. Sie malt Bilder. Warum? Weil das Ziel ist es, uns zu zeigen, wie wir es vermeiden. Wie wir die Hölle vermeiden. Und sie erklärt, warum wir sie vermeiden müssen. Weil Hölle bedeutet Trennung von allen Segnungen Gottes. Im Himmel werden wir überschüttet und überfüllt mit der Gegenwart Gottes in seiner ganzen Fülle und Herrlichkeit. In der Hölle ist das genaue Gegenteil, die Trennung von allen Segnungen Gottes. Nicht nur von seiner rettenden Gnade, die wir jetzt in Anspruch nehmen können, solange wir leben, sondern selbst von seiner allgemeinen Gnade, die jetzt über alle Menschen hier regiert, seine allgemeine Gnade. Die Luft, die wir atmen, die Gesundheit, die wir haben, das Wasser, was wir trinken dürfen, Essen, Freunde, Familie, so viele schöne Dinge, die wir erleben, womit Gott uns füllt. Die Hölle ist ein Zustand, den wir nicht begreifen können. Wir verstehen nicht vollständig, wie furchtbar das ist. Alles, was wir kennen in dieser Welt, ist, was wir erleben in dieser Welt, wo wir einen Vergleich haben, ist eine Welt voller göttlicher Güte. selbst gegenüber seinen Rebellen, die Gott ablehnen. Deshalb verwendet Jesus Bilder, ne, die wir sehen, fühlen oder fast sogar riechen können. Er spricht von, ich nenne nur mal ein paar Bilder, Rauch, Qualen, Würmer, Finsternis, Feuer. Wir wollen uns aber auf einen Schlüsselvers beziehen, den wir im 2. Thessalonicher Brief finden, Kapitel 1, Vers 9. 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Ein Vers, dieser fasst biblisch diese Lehre besonders gut zusammen. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Wir wollen aus diesem Vers drei Wesenszüge über die Hölle uns anschauen. Die Hölle bedeutet, fern von dem Angesicht des Herrn zu sein. Hölle ist ein Zustand des ewigen Sterbens. Leben ohne Leben. Getrennt von allem, was Gott schenkt. Eine Existenz ohne etwas Positives. Nur ewige Negativität. Zweitens, die Hölle bedeutet bewusste Strafe. Wir sind nicht nur bei vollem Bewusstsein mit unserer Seele, mit unserem Leib in der Hölle, sondern weil die Hölle ein Zustand der Strafe ist, weiß derjenige, der dort ist, warum er dort ist. Warum sind die Menschen dort? Wegen ihrer eigenen Rebellion gegen den liebenden Gott, der das Leben anbot und der abgelehnt und verachtet wurde. C.S. Lewis gab dazu nochmal ein Zitat, was das sehr gut zusammenfasst. Am Ende wird es nur zwei Arten von Menschen geben. Die eine Art von Menschen, die sagt, dein Wille geschehe, Gott. Und die andere Art von Menschen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben sich dafür entschieden. Und deswegen beschreibt das auch, glaube ich, das Bild von dem Weinen und dem Zähneknirschen, was Jesus sagt. Ewiges Bedauern, vollendete Feindschaft gegen Gott, wo wir jetzt nur die Feindschaft gegen Gott sich in gewissen Facetten zeigt. So wie die Gläubigen im Himmel verherrlicht werden, sich in ewig erfreuen können in Gott in vollkommener Weise. Ähnlicherweise wird diese Feindschaft gegen Gott, die jetzt in diesem Menschen drin ist, in seiner vollen Facette und Hässlichkeit zur Schau kommen. Und es gibt keine Möglichkeit zur Umkehr. Gottes Reaktion auf unser Leben ist von absolutem ewigen Ernst. Und drittens, die Hölle bedeutet ewiges Verderben. Und wenn er davon spricht, von Verderben, dann meint er damit nicht, wie es manche Lehren und Sekten auch sagen, dass es eine Art Vernichtung ist. Ja, dass es wir vernichtet werden im Himmel. Also unser Bewusstsein existiert nicht mehr. Sondern es wird die nie endende Zerstörung des Lebens, so wie es eigentlich gedacht war, sein. Ein Zitat von einem Puritaner, Thomas Brooks, über die Ewigkeit. Er schreibt darüber: Dieses Wort Ewigkeit, 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 dieses Wort immerwährend, 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 dieses Wort für immer, für immer, für immer, wird selbst die Herzen der Gottlosen in der Hölle in 10.000 Stücke zerbrechen. Die Unbußfertigen haben ein Ende ohne Ende, Tod ohne Tod, Nacht ohne Tag, Trauer ohne Trost, Schmerz ohne Linderung, Gefangenschaft ohne Freiheit. Die Verdammten leben so lange in der Hölle, wie Gott im Himmel ist und lebt. Abschließend wollen wir nochmal darüber nachdenken, warum ist das notwendig, dass wir darüber nachdenken? Was sind das für ernüchternde Worte, gerade in der Adventszeit? Doch es zeigt uns, warum das Kommen Jesu notwendig war. Warum soll das eine besinnliche Weihnachtszeit sein, wenn wir uns nicht besinnen auf das Wesentliche, warum er gekommen ist, wovon er uns erlöst hat? Wie können wir wahre Freude haben, frohe Weihnachten, wenn wir nicht verstehen, welche Schuld uns vergeben ist, wovor wir gerettet wurden? Und darum heißt er auch Jesus. Er rettet sein Volk von seinen Sünden. Und darum ist seine Ankunft die beste Nachricht der Welt. Und ich hoffe, dass wir ihm vertrauen und ihm als unseren Herrn auch folgen. Amen.
Amen.